Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Das Financial Fairplay wieder mal in aller Munde. Wir haben ja hier auf meinsportradio.de in der letzten Zeit auch schon ausführlich über dieses Thema gesprochen. Und da hatten wir den Alexander Pellengar zu Gast. Der hat uns ja eingeführt in die Hintergründe des Financial Fairplay. Wie ist der Zweck? Was sind die Mittel? Welche Zielgruppe betrifft das? Und wie wird das Ganze überwacht und gegebenenfalls auch sanktioniert, wenn eben das Financial Fairplay nicht eingehalten wird? Die Grundlagen haben wir schon mal gelegt und jetzt gehen wir in die Tiefe. Wir schauen uns nämlich mal ein Beispiel hautnah an und das machen wir wieder mit Alex Pellinger. Hallo Alex.
Hallo Malte, freut mich, dass es mal wieder geklappt hat mit uns beiden. Danke für die Einladung.
Sehr gerne und du wirst uns diese schwierigen Hintergründe heute am Beispiel Paris Saint-Germain erklären, die beim Financial Fairplay zu berücksichtigen sind. Und wenn wir nochmal das Financial Fairplay gleich nochmal für euch in Kürze zusammenfassen, dann fällt auf jeden Fall sicherlich auch ins Gewicht, was Uli Hoeneß in dieser Woche bei Vontora bei Sky Sport News HD gesagt hat. Da hat er nämlich über das Financial Fairplay Folgendes gesagt.
Dieses ganze Financial Fairplay können Sie in die Tonne klopfen, das ist sowieso nichts wert.
Also Uli Hoeneß in seiner bekannten markigen Art hat ja einigen Unsinn in der Sendung bei Vontora erzählt. Alex, nur ganz kurz, kann man das wirklich in die Tonne kloppen? Wir haben ja hier auch schon mal ausführlich drüber gesprochen, was sich denn noch ändern sollte und inwiefern das Financial Fairplay ein wirklicher Garant dafür ist, dass es Chancengleichheit im Fußball gibt.
Genau, also darüber haben wir schon mal gesprochen und ich kann nur meine Schlussfolgerung aus der ersten Sendung zu dem Thema wiederholen. Ich habe damals gesagt, das Regularium auf dem Papier ist eigentlich sehr gut und kann alles andere als in die Tonne geklopft werden. Das Problem liegt eher in der Umsetzung und in der Ausführung seitens der UEFA. Und da kann ich Uli Hoeneß, auch wenn ich es gerne würde, nicht komplett widersprechen. Da hat sich die UEFA bisher in der Vergangenheit nicht besonders rühmlich hervorgetan durch strenge Auslegung dieser Regeln des Financial Fairplay. Wenn die UEFA sich nicht selber vollkommen zur Lachnummer machen möchte, was die Kontrolle von Geldzuflüssen im Fußball in der Zukunft angeht, dann wird sie nicht umhinkommen, als das Financial Fairplay in Zukunft auch ernster zu nehmen und damit dieses an und für sich auf dem Papier ziemlich gute Regelwerk auch vernünftig umzusetzen.
Und dieses in die Tonne klopfen von Hoeneß bei Vontora, das war ja darauf bezogen, dass drüber gesprochen wurde, ob jetzt Jerome Boateng auch noch zu PSG wechseln soll. Angeblich soll da ja Interesse sein und laut Hoeneß ist Paris auch der einzig ernstzunehmende Kandidat, der eben Boateng noch verpflichten könnte. PSG ja aufgrund der Neuzugänge in den letzten Jahren sowieso Gegenstand von UEFA-Untersuchungen. Die Transfers von Neymar und Mbappé sind in diesem Zusammenhang zu nennen. Da hat ja die UEFA dann auch untersucht, ob denn das alles im Einklang mit den Regularien des FFP vonstatten gegangen ist. Was man sagen kann, die Untersuchungen sind jetzt auf jeden Fall dann abgeschlossen gewesen. Eine Strafe wird es nicht geben. Alles, was die UEFA, Alex, festgestellt hat, ist, dass Paris Saint-Germain im Einklang mit dem Financial Fairplay agiert.
Ja, jetzt nimmst du ja im Prinzip quasi das Ende dieses Gesprächs schon vorweg. Das ist ja ungefähr so, als wenn ich in einem Roman das letzte Kapitel als erstes lesen würde. Aber ich kann dir im Ergebnis nicht widersprechen. Also die Untersuchungen sind ja nie in dem Sinne zu Ende, als sie einmal geöffnet und dann wird untersucht und dann werden sie geschlossen und dann ist es ein für alle Mal vorbei, sondern die Untersuchungen finden ja rollierend von Jahr zu Jahr neu statt. Aber zumindest die Untersuchung, was die Periode der Europapokalspielzeiten 18-19, 17-18 und 16-17 angeht, die ist jetzt erstmal zu einem Ende gekommen bei PSG. Geht dann im nächsten Jahr in demselben Turnus weiter, aber was die Untersuchung für dieses Jahr angeht, mit Rückblick auf die letzten drei Transferperioden, in denen ist PSG jetzt auch nicht mal mit einem blauen Auge, sondern komplett frei davongekommen, denn sie haben sämtliche Bestimmungen erfüllen können.
Und das verleitet Thomas Tuchel zu folgender Aussage, die hat er vor wenigen Tagen in einer Pressekonferenz getätigt.
To be honest, and this might even also sound a bit naive, but I'm not aware of our financial fair play problems. I still think that we can sign players and we will sign players.
Also heiter weiter im lustigen Einkaufen bei Paris Saint-Germain. Die Quintessenz, gut, die haben wir jetzt vorweggenommen, aber das war ja das Ergebnis, was letztlich auch durch Pressemeldung schon bekannt war. Aber diesen ganzen Vorfall, alles was dahinter steht, den dröseln wir jetzt nochmal auf hier bei uns auf meinsportradio.de mit unserem Experten in den Fragen des Financial Fairplay mit Alexander Pellinger.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Das Financial Fairplay hier auf meinsportradio.de haben wir es schon mal erklärt mit Alexander Pellinger und der führt uns heute dann auch nochmal in die Problematik Paris Saint-Germain ein. Eine exemplarische Betrachtung, wie geht's denn bei PSG und dem UEFA Financial Fairplay weiter nach Mbappé und Neymar? Alex, bevor wir in das Beispiel einsteigen, kannst du vielleicht nochmal kurz aus unserer Sendung über die Grundlagen des Financial Fairplays nochmal zusammenfassen. Was ist denn von diesen ganzen Punkten, die wir da besprochen haben, wichtig für die das Verständnis unseres heutigen Themas?
Was wichtig ist, ist zum einen der Prüfungszeitraum. Und zwar wird in jeder Saison zum Vorbeginn der Europapokalspielzeit die Transferbedingungen bzw. die Einnahmen und Ausgaben der Vereine, die an den Europapokalen teilnehmen möchten, von der UEFA für die letzten 3 Jahre geprüft. Das ist in diesem Jahr, also ich habe es vorhin schon kurz gesagt, 2018-19, 2017-18 und 2016-17. In diesen 3 Jahren müssen die Vereine bestimmte Einnahme- und Ausgaberegeln einhalten und dürfen bestimmte Ausgabengrenzen nicht überschreiten. Und zwar ist das so, dass auf diese 3 Jahre gerechnet ein Verein den sogenannten Break-Even erreichen muss. Das heißt also bei plus minus null in Bezug auf die Einnahmen und die Ausgaben mindestens rauskommen muss. Er darf dann, das sieht das Reglement vor, ein Minus von 5 Millionen Euro anhäufen über diese 3 Jahre. Warum man jetzt gerade den Puffer 5 Millionen Euro gewählt hat, bin ich überfragt, weiß ich nicht, aber es ist so. Und wenn über die letzten 3 Jahre der Verein mehr als 5 Millionen Euro Minus angehäuft hat, dann darf ein Investor aus seinem eigenen Kapital bis zu einer Grenze von 30 Millionen Euro nochmal Geld zuschießen. Aber ohne dafür eine Gegenleistung oder irgendetwas zu verlangen, sondern wirklich einfach zuschießen. Und wenn dann nach diesem Zuschuss bis zu 30 Millionen Euro immer noch der sogenannte Break-Even nicht erreicht wird, dann hat der Verein über die letzten 3 Jahre eine der geltenden FFP-Regeln begangen und kann dann gegebenenfalls sanktioniert werden.
Jetzt musst du uns nochmal erklären, relevante Einnahmen und Ausgaben, die sind ja wichtig in dem Zusammenhang, wenn der Strich gezogen wird und dieser Break-Even oder eben nicht Break-Even festgestellt wird. Was sind relevante Einnahmen? Wie würdest du die kurz zusammenfassen?
Ja, das Ganze orientiert sich im Wesentlichen an dem, was wir zum Beispiel hier in Deutschland aus dem deutschen Handels- und Steuerrecht kennen. Die Details dazu auch gerne in der ersten Folge. Interessant zu bemerken ist vielleicht im Zusammenhang hier für die heutige Sendung, dass ist die Seite der Auf die Seite der Ausnahmen für die Aufwendungen. Und weil bei den Einnahmen ist im Prinzip gilt, was immer gilt. Einnahmen aus Spielbetrieb sind entscheidend. Einnahmen, die erzielt werden aus sonstigen operativen Tätigkeiten des Vereins. Im Prinzip genau wie im Handels- und Steuerrecht und ansonsten auch in der ersten Folge nachzuhören. Interessant ist aber, dass gewisse Ausnahmen, die normalerweise nach Handels- und Steuerrecht in einer Jahresbilanz geltend gemacht werden müssten, im Sinne des UEFA-FFP nicht geltend gemacht werden müssen. Und zwar zum Beispiel, wenn ein Verein Aufwendungen für das Verschrotten nicht mehr gebrauchter oder überholter Infrastruktur hat, dann muss er die nicht als Ausgaben geltend machen im Sinne des UEFA-FFP. Wenn er Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielle Güter, wie zum Beispiel den Markenwert, also wenn PSG jetzt von heute auf morgen als Marke nichts mehr wert wäre und der Verein müsste da große Summen abschreiben, dann wäre das auch nicht FFP-wirksam. Steuerzahlungen sind auch nicht FFP-wirksam. Die werden bei der FFP-Berechnung komplett außen vor gelassen. Insbesondere Ertragssteuern und Umsatzsteuern. Umsatzsteuern ohnehin nicht, weil die, wenn ich auf einen Spielertransfer eine Umsatzsteuer erstatte, dann ist das als Vorsteuer zu bewerten und ich kann es mir vom Finanzamt im Prinzip wiederholen. Und Ertragssteuern sind komplett von der FFP-Berechnung ausgenommen. Aufwendungen für Jugendarbeit müssen auch nicht geltend gemacht werden, genauso wenig wie Aufwendungen für gemeinnützige Projekte, genauso wenig wie Aufwendungen für Frauenfußball und Aufwendungen für Zinsen auf den Neubau oder die also Verbindlichkeiten, die aus dem Neubau oder der Renovierung von neuer Infrastruktur oder bestehender Infrastruktur entstehen. Die müssen auch nicht unbedingt im Sinne des UEFA-FFP geltend gemacht werden. Der Sinn dahinter ist ganz einfach, dass man gewisse Sachen bei denen die UEFA eigentlich möchte, dass die Vereine dafür Geld ausgeben, dass man diese Sachen oder die Vereine nicht davon abhalten möchte oder nicht entmutigen möchte, diese Ausgaben zu tätigen, weil sie Angst haben könnten, damit gegebenenfalls zu viele Ausgaben anzuhäufen und damit nicht, und diese nicht mehr durch entsprechende Einnahmen decken zu können. Ist ja eigentlich ganz sinnvoll, gerade Jugendarbeit, gemeinnützige Projekte, Frauenfußball und so weiter. Kann ich nachvollziehen, dass die UEFA das nicht möchte, dass man das alles im UEFA-FFP geltend machen muss.
Dann schauen wir doch jetzt mal, wie diese Vorausbedingungen letztlich dann bei Paris Saint-Germain umgesetzt werden müssen und wie sich das Ganze dort bei PSG auswirkt.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Alexander Pellengar, unser Experte in Sachen Financial Fairplay, ist hier bei uns bei meinsportradio.de. Alex, wir wenden uns jetzt mal der exemplarischen Betrachtung von Paris Saint-Germain zu. Hatten ja schon gesagt, wie geht es weiter nach Neymar und Mbappé mit Paris und dem Financial Fairplay? Wir haben in den Eingangsbedingungen ja schon gesagt, also für das aktuell laufende Jahr, da ist Paris Saint-Germain schick mit dem Agreement, das im Grunde dem Financial Fairplay zugrunde liegt. Also sie operieren im Rahmen der Möglichkeiten und der legalen Basis, die sie eben haben dürfen. Jetzt gucken wir mal einfach mal drauf auf Paris. Die stehen ja vor der Herausforderung, um in Einklang mit dem Financial Fairplay stehen zu können, dass sie Einnahmen generieren, um eben sich so Transfers wie Mbappé und Neymar erlauben zu können.
Ganz genau. Denn es ist ja viel einfacher, kann sich ja jeder vorstellen, sehr viel Geld sehr schnell für teure Transfers und hohe Gehälter auszugeben, als entsprechende Einnahmen auf der Gegenseite zu kreieren, mit denen man diese Transfers und Gehälter langfristig auch finanzieren kann. Also 1 Million Euro auszugeben, wüsste ich jetzt genau, wie ich das machen würde, aber 1 Million Euro einzunehmen aus meinem täglichen Geschäftsleben heraus sozusagen, da müsste ich ja ganz schön lange für stricken. Und bei den Vereinen ist eben dieses, was ich gerade in Bezug auf mich salopp mit täglichem Geschäftsleben bezeichnet habe, im Wesentlichen Einnahmen aus dem Spielbetrieb, Einnahmen aus TV-Rechten und Einnahmen aus Merchandising und Sponsoring. Das sind die wesentlichen Einnahmequellen eines Fußballvereins. Und die können eben nicht so schnell von heute auf morgen angehoben werden in einer Höhe, wie es nötig wäre, um sich jede Woche einen Spieler wie Neymar für 200 Millionen Euro leisten zu können. Mhm. Und das ist eben die Kernherausforderung, vor der PSG auch steht.
Jetzt hast du die Summe schon genannt, die für Neymar angefallen ist. 200 Millionen, 222 Millionen waren es insgesamt, genau, die dann tatsächlich ja gezahlt wurden. Das gab ja dann auch über die Art der Zahlung auch Diskussion. Aber nehmen wir einfach mal diese Zahl, 222 Millionen. Nun hat es ja in der Geschichte immer hohe Transfers gegeben. Viele Vereine haben unheimlich viel Geld ausgegeben für neue Spieler. Warum gucken wir bei PSG so genau hin? Was macht diesen Fall so besonders interessant und auch so besonders im Allgemeinen?
PSG ist deshalb so interessant, weil eben mit Neymar für 222 Millionen Euro reine Investitionskosten oder Transferkosten für diesen Spieler und Kylian Mbappé mit insgesamt 180 Millionen Euro, 130 Millionen Euro Transfer plus 45 Millionen Euro Leihe der teuerste und, wenn ich mich nicht irre, Malte, korrigiere mich, momentan zweiteuerste Spieler der Welt, quasi auf einen Schlag gemeinsam von ihren jeweiligen Heimatvereinen zu PSG gewechselt sind. Und aufgrund dieser Tatsache auf einen Schlag unheimliche finanzielle Belastungen auf diesen Verein zugekommen sind. Und er sich eben besonders, und es eben jetzt besonders interessant ist zu sehen, was der Verein eigentlich alles machen muss, um diese Belastungen, so wie ich es gerade schon sagte, ausgleichen zu können, ohne das FFP zu verletzen. Und überhaupt nur deshalb gucken wir ja auf Mbappé. Nicht auf Mbappé, auf den gucken wir mittelbar, aber unmittelbar auf PSG.
Wie rechnet sich das Ganze jetzt? Du hast die Summen genannt, 222 Millionen für Neymar und eben die Summe von knapp 180 Millionen dann nochmal für Mbappé obendrauf. Das ist ja letztlich, wie es auch aus dem normalen Geschäftsleben ist, etwas, was man abschreiben kann über diese, die von dir schon angesprochene Dauer von 5 Jahren.
Ja genau, nicht kann, sondern muss. Also jeder, der denkt, dass diese 180 Millionen Euro für Kylian Mbappé und 222 Millionen Euro für Neymar jetzt unmittelbar von heute auf morgen einen Aufwand für den Club bedeuten würden, der liegt falsch. Denn das sind einfach nur, das ist einfach nur im Prinzip nur ein Aktivtausch. Ich gebe Geld aus und bekomme dafür aber in gleicher Höhe einen Gegenwert in Form der Spieler. Das heißt, so weit ist eigentlich buchhaltungstechnisch bei mir überhaupt nichts passiert. Jetzt ist es aber genauso wie bei einer ganz normalen Maschine. Man muss diese Investition abschreiben im Laufe der Zeit, um den Wertverlust und damit auch den Wertverlust zu dokumentieren und damit produziert man sich auch Aufwand. Und man macht das bei Fußballspielern, bei Profis in der Regel so, dass man über die über die Vertragsdauer abschreibt. Und die beträgt bei Neymar 5 Jahre und bei Kylian Mbappé 4 Jahre plus eben 1 Jahr Leihe, was im Endeffekt auch 5 Jahre bedeutet. Und deswegen werden die Transferausgaben für beide Spieler über jeweils 4 Jahre plus Leihe, 45 Millionen Leihjahr und oder 5 Jahre eben abgeschrieben. Was dann pro Jahr im Fall von Mbappé, von Neymar 44,4 Millionen Euro Aufwand für Abschreibungen bedeutet und im Fall von Mbappé 45 Millionen Euro im ersten Jahr für die Leihgebühr und 34 Millionen Euro für die ersten der verbleibenden 4 Jahre für die erste Rate der Transfersumme sozusagen. Und hinzu kommen natürlich dann noch die jährlichen Gehälter, die auch Aufwand bedeuten. Das Gehalt von Neymar wird geschätzt auf ungefähr 35 Millionen Euro pro Jahr und das Gehalt von Kylian Mbappé wird geschätzt auf ungefähr die Hälfte, ungefähr 17,5 Millionen Euro pro Jahr. Und das bedeutet, dass Neymar ungefähr den Verein jedes Jahr Gehalt plus Abschreibung 80 Millionen Euro Aufwand bedeutet. Und Kylian Mbappé ungefähr 50 Millionen Euro für alle Jahre von 2018 bis 2022 und bei im Fall Neymar von 2017 bis 2022. Das kann man sich jetzt ja mal vorstellen. Das heißt, dass wenn man alle anderen Faktoren innerhalb des Vereins gleichsetzt, die kompletten Ausgaben und Einnahmen einfach mal gedanklich gleichsetzt und sich nur Neymar und Mbappé gesondert vorstellt, dann heißt das, dass Paris Saint-Germain pro Jahr für das Jahr 2017-18 97,5 Millionen Euro und für die Jahre 2018-19, 2019-20 und 2021-22, wenn die Verträge der beiden Spieler regulär auslaufen, jeweils 130 Millionen Euro zusätzlich einnehmen muss, um überhaupt die Aufwendungen für diese beiden Spieler auszugleichen. Und dann haben die noch keinen einzigen Euro in irgendeinen dritten Spieler investiert oder in irgendeinen Stadionausbau oder in sonst irgendwas. Und deswegen ist dieser Fall so unheimlich brisant und interessant, weil es hier um solche enormen, also für, in Relation zu dem, was im Fußball üblich ist, enormen Summen geht.
Und jetzt bleibt ja die große Frage, wie ist denn so ein enormer Betrag, 620 Millionen Euro, dann aufzubringen in so einer relativ kurzen Zeitspanne? Weil es gibt ja diverse Einnahmen, das hattest du ja vorhin auch schon skizziert, die letztlich dazu in die Wertung genommen werden. Aber da sind ja auch die Grenzen des Wachstums irgendwo begrenzt.
Ja, genau. Denn wie ich es vorhin schon mal sagte, Ausgaben zu steigern ist im Allgemeinen einfach, Einnahmen in entsprechender Höhe zu steigern hingegen nicht. Und da ist PSG eben darauf angewiesen, entweder wenn sie nicht anorganisch sozusagen Einnahmen erzielen wollen, was genau das FFP ja verhindern soll, dass einfach irgendein reicher Scheich oder ein schwerreicher russischer Oligarch daherkommt und sagt, okay, ihr kauft euch eine Neymar und Mbappé und ihr müsst jedes Jahr für den 130 Millionen Euro aufwenden, kein Problem. Ihr habt einen Blankoscheck, tragt einfach ein, was ihr wollt, Geld habt ihr ab jetzt genug. Genau das soll das FFP ja verhindern. Und wenn diese Möglichkeit also wegfällt, dann müssen die entsprechenden Einnahmen aus organischen Quellen, das heißt also aus dem laufenden Betrieb des Unternehmens, in diesem Fall des Fußballvereins, selber entstehen. Und da, wie ich gerade schon sagte, bestehen im Wesentlichen die drei Arme oder die Möglichkeiten, Gelder über die drei Arme Spielbetrieb, Arm 1, TV-Rechte, Arm 2, und Merchandising, Sponsoring, Arm 3 zu erzielen. Und wenn wir da mal ins Detail einsteigen, dann lässt sich schnell feststellen, dass das für PSG so ohne weiteres nicht aus diesen organischen Quellen nicht möglich ist. Wenn wir jetzt mal uns nur die Zahlen des letzten Jahres angucken, dann hat Paris Saint-Germain aus Spielbetrieb, was im Wesentlichen bedeutet Verkauf von Eintrittskarten und Hospitality-Leistungen im Stadion, 42 Millionen Euro erzielt.
42 Millionen Euro, das klingt jetzt erstmal nicht schlecht. Im Vergleich zu 130 Millionen sind das aber dann doch eher Peanuts. Ist denn diese Position eine, die man ja steigern kann? Kann man die Einnahmen aus dieser Position kurzfristig, oder sagen wir mal, verdoppeln?
Es wird kaum möglich sein, denn PSG hat jetzt schon ungefähr 10% der Zuschauer der Ligue 1. Also es gibt 20 Vereine in der Ligue 1. Rein mathematisch gleichverteilt wären das ungefähr 5%. Müssten sie eigentlich 100% der Zuschauer zu jeweils 5% auf alle Vereine verteilen, wenn alle Vereine gleich beliebt wären. Okay, jetzt ist PSG beliebter als andere Vereine, hat mehr Zuschauer. Sind dann eben 10%, kann ich nachvollziehen. Aber die machen mit diesen 10% der Zuschauer schon 25% des gesamten Umsatzes, der mit allen Zuschauern in der gesamten Liga erzielt wird. Mhm. Das heißt also 2,5-mal so viel, wie sie Anteile an Zuschauern haben. Und da ist eine weitere Steigerung der Einnahmen pro Zuschauer ist kaum möglich. Zumal das Stadion Parc des Princes auch nicht einfach ausgebaut werden kann. Es hat 48.000 Plätze momentan. Es gibt jetzt Überlegungen, dass es eventuell wegen der Olympischen Spiele 2024 auf 60.000 Plätze ausgebaut werden könnte, aber das sind noch Überlegungen und Überlegungen sind noch keine Planungen und Planungen sind noch keine Spatenstiche und Spatenstiche sind noch keine fertigen Stadien. Also das wird von heute auf morgen durch den Spielbetrieb noch weitere Einnahmen zu erzielen, wird für den Verein fast nicht möglich sein.
Dann lass uns diese Position mal weiter durchgehen. Wie sieht's denn mit den Einnahmen aus TV-Geldern aus?
Da hatte 2017 PSG 123 Millionen Euro, davon ungefähr 50% aus den TV-Rechten für die Liga und 50% aus der Champions League.
Wie schätzt du bei diesem Punkt die kurzfristige Beeinflussbarkeit ein?
Würde ich auch sagen, ja, gering bis vielleicht so mittel. Denn mit den 123 Millionen Euro macht PSG bereits 20% der TV-Einnahmen für die Ligue 1 insgesamt aus. Das heißt also auch schon weit überproportional im Vergleich zum Rest der Liga. Und TV-Verträge sind langjährige Kontrakte und die können nicht einfach von heute auf morgen in irgendwelchen bedeutenden Höhen angehoben werden. Der aktuelle TV-Vertrag der Ligue 1 geht noch bis ins Jahr 2019 inklusive, also noch bis ins nächste Jahr. Und erst ab 2020 gibt es einen neuen TV-Vertrag für die Ligue 1, der dann die Gesamteinnahmen der Liga von jetzt ungefähr 720 Millionen Euro, nicht ganz, auf dann ungefähr 1,15 Milliarden Euro pro Jahr anhebt, wovon PSG mit ca. 50 Millionen Euro profitieren wird. Ja, 50 Millionen Euro pro Jahr mehr ab 2020 ist auch keine kurzfristige Lösung für Neymar und Mbappé.
Hast du immerhin gerade mal ein Jahresgehalt von beiden zusammen so ungefähr refinanziert, aber.
Ja, genau. Und das bekomme ich auch erst ab 2020 mehr. Das hilft mir heute gar nicht. Wer weiß, 2020 hat man schon vielleicht schon wieder den neuen 300 Millionen Spieler an der Angel. Der muss dann auch irgendwie finanziert werden.
Wer weiß, was uns da dann noch alles ins Haus steht bis dahin. Kommen wir zu den Einnahmen aus Vermarktung, Merchandising und Sponsoring.
Das war 2017 340 Millionen Euro. Das ist natürlich schon mal ein Wort, 340 Millionen Euro. Kann man sich fragen, warum ist das denn so hoch? Dazu komme ich gleich. Aber erstmal grundsätzlich lässt sich diese Zahl kurzfristig noch weiter steigern. Da würde ich auch sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, ist auch eher so bei gering bis mittel allerhöchstens einzuordnen. Denn würde ja dem geneigten Beobachter wahrscheinlich sofort einfallen, ja, aber die Trikotverkäufe. Trikotverkäufe sind ja immer so das Allheilmittel. Wenn Ronaldo zu Juve wechselt, dann schwärmen ja die Fans davon und die Verantwortlichen, wie viel Geld denn jetzt er plötzlich durch Trikotverkäufe dem Verein mehr bringt. Und genauso wie wenn Neymar und Kylian Mbappé zu Paris wechseln, alle Transfers finanzieren sich ja heutzutage im Wesentlichen durch zusätzliche Trikotverkäufe. Das ist leider ein Irrglaube und ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, mit diesem Mythos einmal aufzuräumen an dieser Stelle. Es gibt da zwei wichtige Aspekte. Nach einschlägiger Expertenschätzung bleiben von einem verkauften Trikot circa 10-20% der Verkaufssumme beim Verein letztendlich hängen. Der Rest ist Handelsspanne oder geht an den Trikotproduzenten. Das wäre jetzt im Fall von PSG, Nike, bei anderen Vereinen ist es eben Adidas entsprechend oder keine Ahnung, mit welchen Unternehmen die jeweils Verträge haben, wer der Ausstatter ist. Aber insgesamt bleiben eben nur ungefähr 10-20% pro Trikot überhaupt bei dem Verein hängen. Und zweitens, Trikots werden nur bis zu einem gewissen Limit variabel vergütet für jeden Verein. Sondern es gibt da auch, genau wie bei anderen Verträgen, langfristige Kontrakte, die da auch natürliche Obergrenzen setzen. Das heißt also, PSG hat jetzt einen langfristigen Kontrakt mit Nike, in dem die Grundzüge der finanziellen Zuwendungen beschrieben sind. Das heißt also, selbst wenn jetzt von heute auf morgen durch irgendein göttliches Wunder 1 Milliarde Trikots von Neymar verkauft würden, dann würde von dieser 1 Milliarde Trikots nur eine sehr begrenzte Summe bei dem Verein überhaupt landen, weil wenn Nike nicht ganz dumm gewesen ist, die sich entsprechende Obergrenzen in dem Verein, in dem Vertrag haben festzurren lassen. Das heißt also, dieser Mythos, dass sich teure Transfers durch die zusätzlichen Einnahmen durch dann entstehende Trikotverkäufe selber finanzieren würden, ist wirklich ein Mythos. Und das ist eben in diesem Fall bei PSG und im Fall von Neymar und Mbappé auch nicht anders.
Also es reicht nicht aus, einfach ein normales Trikot, ein Auswärtstrikot, ein Legendentrikot, ein Champions League Trikot, ein Feiertagstrikot so auf den Markt zu schmeißen. Irgendwo ist einfach Schluss. Mehr gibt's einfach nicht zu erlösen. Genau. Ein enden wollendes Konzept also. Ja, die Frage ist jetzt aber, wie kann ein Verein dann Einnahmen generieren? Und das klären wir gleich hier bei meinsportradio.de mit unserem Financial Fairplay Experten Alexander Pellinger.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Financial Fair Play am Beispiel von Paris Saint-Germain. Wir besprechen es heute hier bei meinsportradio.de mit unserem Financial Fair Play-Experten Alexander Pellinger. Der hat uns eben gerade näher gebracht, wieso denn gerade so die Einnahmen aus TV-Rechten, die Einnahmen aus dem Spielbetrieb und auch die Einnahmen zumindest aus Vermarktung und Merchandising für Vereine letztlich begrenzt sind und ihnen keine großen Spielräume beim zusätzlichen Erzielen von Gewinnen offerieren, um dann eben in Einklang mit dem Financial Fairplay zu sein. Wir besprechen das ganze Jahr am Beispiel Paris Saint-Germain. Alex, da können wir vielleicht auf einen Punkt nochmal zu sprechen kommen, denn das Sponsoring bei Paris Saint-Germain, die Besitzverhältnisse bei Paris Saint-Germain, die haben ja dann auch noch dazu geführt, dass dieser Club relativ kritisch gesehen wird, denn hinter dem Verein steckt ja Katar. Da ist ja unheimlich viel Geld hinter. Kann man denn nicht einfach aus Sicht von Paris sagen, naja, dann sponsert uns eben Katar nicht nur als Besitzer, sondern die machen eben Trikotwerbung und zahlen uns da zig Fantastilliarden für und dann sind wir raus aus der ganzen Nummer.
Nee, genau das geht nicht. Darauf gehe ich jetzt auch im Detail gar nicht näher ein, denn das haben wir in aller Breite in der ersten Sendung zum Thema bereits besprochen. Aber Fakt ist, du hast recht, das Sponsoring bei PSG ist jetzt schon sehr Katar-lastig. Es gab einen Vertrag mit der Qatar Tourist Authority, der beispielsweise über 3 Jahre dem Verein ca. 175 Millionen Euro pro Jahr gewährleistet hat. Und wenn du dir mal die Sponsoren bei PSG anguckst, dann sind die alle bestimmt, im Wesentlichen bestimmt durch Firmen aus Katar oder durch tatsächlich, wie in diesem Fall dieser Qatar Tourist Authority, durch offizielle Regierungsabteilungen sozusagen. Also da hängt der Staat Katar direkt mit drin. Bei PSG gibt es wie wahrscheinlich bei ganz vielen anderen Vereinen auch so Klassifizierungsstufen von Sponsoren, so nach dem Motto Platinum, Gold, Silber, Bronze oder sowas. Und die Top-Sponsors, das ist die höchste Stufe bei PSG, sind Nike, Emirates, Qatar National Bank und Ooredoo. Und Ooredoo ist das größte katarische Telekommunikationsunternehmen. Qatar National Bank erklärt sich von selbst, ist die größte Bank in Katar. Emirates, okay, ist jetzt keine katarische Airline, aber es ist auch eine arabische Fluglinie. Und Nike, okay, Nike ist Nike. Und dann gibt es in der zweiten Schiene die offiziellen Partner. Und das sind beIN Sports, Renault, Ericsson und Orange. Und beIN Sports ist dann auch schon wieder ein katarisches Unternehmen. Es ist ein katarischer TV-Sender, die TV-Rechte für alle möglichen Wettbewerbe haben und die auf der ganzen Welt verkaufen. Und aus diesen, oder im Wesentlichen aus den katarischen, aus dem katarischen Sponsorenpool bezieht PSG bereits jetzt pro Jahr knapp ein Drittel seiner kompletten Sponsoring-Einnahmen. Und das ist deswegen bemerkenswert, ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob das genau so fein getuned wurde, dass es knapp ein Drittel ausmacht, weil nämlich oberhalb der ein Drittel Anteils die UEFA FFP automatisch den Sponsor als eine Related Party ansehen würde. Das haben wir auch in der ersten Folge besprochen, aber das bedeutet letztendlich, dass dann diese Related Party würde genauso wahrgenommen werden oder genauso eingestuft werden wie der Investor selber. Das heißt also, jeder Euro, der von einer solchen Related Party in den Verein fließt, wäre genauso gut wie ein Euro, den auch ein Investor einfach aus seinem Privatvermögen zuschießt. Und insofern würde voll auf das FFP durchschlagen und wäre voll, müsste dann voll von den relevanten Einnahmen für das FFP abgezogen werden. Das heißt also, das wäre sehr, sehr schlecht. Hm. Und das vermeidet PSG so gerade eben, indem sie so gerade eben unter dieser Grenze bleiben. Also die kompletten sämtlichen Einnahmen aus Katar belaufen sich auf eine Summe, die so gerade eben unter dieser Grenze ist. Geschickt gemacht eigentlich.
Definitiv. Also ist die einzige Möglichkeit für Paris Saint-Germain, da noch neue Einnahmen zu generieren, um eben in Übereinstimmung mit dem Financial Fairplay zu kommen, dass man bei den Transfers und bei den Gehältern was macht, also im Prinzip verkauft.
Genau, also durch Sponsoring, wenn man jetzt in Rechnung stellt, dass Trikotverkäufe der wesentliche Einnahmenzweig normalerweise beim Sponsoring oder einer der wesentlichen nicht nach oben getrieben werden können oder Einnahmen daraus, wie gerade geschildert. Und wenn man dann zweitens in Rechnung stellt, dass eben dem Sponsoring aus Katar auch eine Grenze gesetzt ist, dann bleibt im Prinzip nur der Verkauf von Spielern. Und das ist der X-Faktor, wie Tobi Escher immer so schön sagt, in anderen Zusammenhängen. Das ist hier wirklich der X-Faktor bei diesen ganzen Betrachtungen, bei den ganzen finanziellen Betrachtungen. Denn das ist der einzige Bereich, in dem ein Verein, nicht nur PSG, sondern ein professioneller Fußballverein im Allgemeinen, innerhalb wirklich überschaubarer Zeiträume sehr viel Geld generieren kann. Indem quasi das Tafelsilber des Vereins, der Spielerkader ausgedünnt wird, indem teure Spieler verkauft werden und indem man sich dann am besten im Gegenzug auch keine neuen teuren Spieler mehr einkauft, die dann auch entsprechend hohe Gehälter haben, die alle hohe Aufwendungen bedeutet. Also indem man an dem Kader rumschraubt, teure Ausgaben vermeidet, teure Spieler verkauft, kann man schnell viel Geld machen. Und das hat eben PSG logischerweise dann auch in diesem Fall gemacht. Du hast es eingangs schon mal, ich glaube, in deinem allerersten Satz oder im zweiten Satz zu Beginn dieses Gesprächs bereits gesagt. Eigentlich wähnte PSG sich schon auf der sicheren Seite, was die Erfüllung der FFP-Auflagen anbelangt. Dann wurde publik, dass im April dieses Jahres 2018 die UEFA noch einmal einen zweiten Blick auf die Bewertung der Sponsoring-Verträge seitens Katar werfen würde, weil die UEFA aus welchen Gründen auch immer der Auffassung war, dass da eventuell PSG den Wert einzelner Sponsoring-Verträge überbewertet hätte, um diesen eben dann in den Büchern mit einem höheren Wert zu veranschlagen zu können. Natürlich immer unterhalb dieser magischen Ein-Drittel-Grenze. Beziehungsweise es ist eigentlich streng genommen technisch gesehen, ein Drittel, es sind eigentlich 30%, jetzt, damit die Regelfüchse mich jetzt hier nicht der Ungenauigkeit strafen. Natürlich also immer genau unter dieser magischen 30%-Grenze, aber eben so hoch, wie es gerade eben geht, um eben dann finanziell gut dastehen zu können. Und dann stellte sich heraus im Juni dieses Jahres, also noch vor gar nicht allzu langer Zeit, dass die UEFA tatsächlich zu der Auffassung gekommen war, dass PSG diese oder einige zumindest der Sponsoring-Verträge mit katarischen Unternehmen überbewertet hatte und deswegen innerhalb kurzer Zeit zwischen 40 und 60 Millionen Euro, so genau weiß man das gar nicht, generieren musste. Was dann bedeutete, dass PSG noch vor Ablauf der Hälfte des Geschäftsjahres, 30.06.2018, das ist der Stichtag für die UEFA, 30.06. der laufenden Europapokalspielzeit ist immer der Stichtag, noch schnell Spielerverkäufe tätigen musste in Höhe von ungefähr 60 Millionen Euro, um eben nicht die Grenzen des FFP zu verletzen. Und das haben sie dann auch dementsprechend gemacht.
Das haben sie gemacht und damit entsprechend ja sich auf die sichere Seite gebracht. Vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, wen sie verkauft haben, wie sie es geschafft haben. Denn sowas muss ja auch dann vonstatten gehen, ohne jetzt die sportliche Substanz als Grundlage für den Erfolg anzugreifen.
Ob das denn so sein muss? Letztendlich muss das FFP eingehalten werden. Und wenn sie auf Basis dessen alle Spieler bis auf Neymar und Mbappé jetzt mal im hypothetischen irrealen Extremfall verkaufen müssen, dann müssen sie es eben tun. Dann haben sie hinterher nur noch zwei Spieler, können nicht antreten. Okay, das ist natürlich jetzt Quatsch. Aber der Imperativ ist nicht die sportliche Substanz des Kaders, sondern der Imperativ ist das Einhalten der Regeln. Und ich stelle das gerne im Detail dar, muss ich aber in zwei Stufen machen. Erstens bis April 2018 oder bis Juni, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann im großen Stil noch schnell auf die letzte Sekunde Spieler verkauft haben und eben den Juni separat, weil das sich auch inhaltlich schön trennen lässt. Und zwar bis irgendwann ruchbar wurde, dass die UEFA noch ein zweites Mal auf die Bilanzen von PSG gucken würde, haben sie erstmal, um eben den für sie bis dahin geltenden finanziellen Beschränkungen gerecht werden zu können, mehrere Spieler schon verkauft, schon im letzten Sommer übrigens, also wohl weiß nicht, dass sie das würden tun müssen. Und zwar gehe ich erst noch einmal auf die Einnahmenseite. In 2017 mussten direkt nach dem Kauf von Neymar und Mbappé circa 100 Millionen Euro Zusatzaufwand getilgt werden, also durch Einnahmen ausgeglichen werden. Hinzu kam durch den Kauf von Yuri Berchiš von Real Sociedad nochmal ungefähr 5 Millionen Abschreibungen für das Jahr 2017-18 plus 4 Millionen Euro Gehalt. Dann für einen Vertrag für Dani Alves, der ablösefrei kam, aber ungefähr 15 Millionen Euro geschätzt pro Jahr verdienen dürfte. Nochmal 15 Millionen Euro Aufwand für das Jahr 2017-18. Und einen Vertrag für Lassana Diarra, der auch ablösefrei kam, aber auch ungefähr 4 Millionen Euro pro Jahr geschätzt verdient. Nochmal 4 Millionen Euro für das Jahr 2017-18. Das heißt also, wir haben hier ungefähr nochmal 25 Millionen Euro extra, die PSG für das Geschäftsjahr 2017-18 über die ca. 100 Millionen Euro Aufwand für Neymar und Mbappé zusätzlich ausgleichen musste. Das heißt also, summa summarum waren sie gefordert, im Geschäftsjahr 2017-18 125 Millionen Euro auszugleichen.
Und diese Maßnahmen, die wurden dann ab dem letzten Sommer bereits ergriffen. Du hast es eben gesagt, welche Spieler wurden denn genau gehandelt und zu welchen Konditionen? Was hat man denn für die einzelnen Spieler erlösen können?
Man hat erst Serge Aurier nach Tottenham verkauft im Sommer 2017, hat damit ungefähr 20 Millionen Euro Ertrag generiert. Das ist Ablösesumme minus noch bestehender Buchwert. Das schätze ich jetzt mal auf ungefähr 20 Millionen Euro, die dann direkt ertragswirksam wurden, und hat 6 Millionen Euro pro Jahr Gehalt gespart, also auch für das Jahr 2017-18. Dann verkauft Blaise Matuidi zur Juve, auch im Sommer 2017. Da schätze ich mal den Ertrag, den unmittelbar wirksamen Ertrag, auch auf 20 Millionen Euro plus 8 Millionen Euro weniger Gehalt. Verkauf von Jean-Philippe Augustin nach Leipzig. Die Leute werden es wissen, der spielt ja schon ein Jahr in Leipzig im Sommer 2017. Was der jetzt an Gehalt verdient hat bei PSG, weiß ich nicht. Das habe ich trotz langer Recherche nicht herausbekommen können. Aber durch den Verkauf von diesem Mann haben sie auch ungefähr 16 Millionen Euro Ertrag im letzten Sommer gemacht. Und dann haben sie noch verkauft Lucas Moura nach Tottenham im Winter 2017. Da haben sie ungefähr 28 Millionen Euro Ertrag meiner Berechnung nach generiert und sparen ungefähr 5 Millionen Euro Gehalt ein. Dann haben sie noch verliehen Zezhok Krikoviak zu West Brom im Sommer 2017. Die Leihgebühr entspricht seinem Gehalt. Das sind also 7 Millionen Euro weniger Gehalt. Dann haben sie noch Jesse verliehen an Stoke im Sommer. Wiederum 7 Millionen Euro weniger Gehalt. Und dann haben sie noch Gonzalo Guedes an Valencia im Sommer verliehen für ca. 3 bis 4 Millionen Euro weniger Gehalt. Und dann kommen noch einige nicht nennenswerte weitere Spieler hinzu, deren Verträge ausgelaufen sind oder die auch verliehen wurden. Das hat summa summarum nochmal ungefähr 5 Millionen Euro eingespart. Das heißt also, wir kommen hier auf eine Gesamtsumme von Erträgen für das Jahr 2017-18 und eingesparten Gehältern von ungefähr 120 Millionen Euro. Ich habe gerade gesagt, 125 Millionen Euro mussten sie erreichen. 120 Millionen Euro haben sie erreicht für 2017-18. Das haben sie also so gerade eben mit Hängen und Würgen hinbekommen. Die Bestimmungen des Financial Fair Play, bevor bekannt wurde, dass die UEFA noch einmal einen zweiten Blick in die Bilanzen werfen würden, einzuhalten.
Das hattest du ja alles gerade schon erklärt, Alex. Die UEFA kam also zur Auffassung, PSG müsse bis zum 30.06. noch einmal 60 Millionen Euro Mehreinnahmen erzielen, um eben im Einklang mit den FFP-Regeln zu operieren.
Und als das klar wurde, hat PSG noch im Juni auf den allerletzten Drücker, das wird der eine oder andere mitbekommen haben, mehrere Spieler verkauft, um eben die noch nötig gewordenen 60 Millionen Euro Mehreinnahmen zu generieren. Das belief sich dann insbesondere auf die Verkäufe von Javier Pastore an die Roma für 24 Millionen Euro, den Verkauf von Odson Edouard an Celtic Glasgow für 10 Millionen Euro, den Verkauf von Yuri Berchiš, den sie gerade erst im Sommer zuvor gekauft hatten, für 23 Millionen Euro an Athletic Bilbao, und den Verkauf von Nanitamo Ikone für 5 Millionen Euro an OSC Lille, was summa summarum ungefähr, nee, nicht ungefähr, sondern genau 62 Millionen Euro entspricht. womit sie so gerade eben es geschafft haben, die von der UEFA geforderten 60 Millionen Euro Mehrerlöse zu erzielen. Was soll der Hörer jetzt mitnehmen aus diesen ganzen Fakten, die ich jetzt in den letzten 5 bis 10 Minuten aufgezählt habe? Was der Hörer daraus mitnehmen soll, ist, dass die PSG aufgrund des Kaufs von Neymar und Mbappé und der daraus entstehenden finanziellen Zwänge durch einen radikalen Ausverkauf des Kaders es so gerade eben schafft, von Monat zu Monat, etwas zugespitzt formuliert, die Bedingungen des Financial Fair Play einzuhalten. Haben sie auch jetzt wieder geschafft, bis zum 30.06.2018 sind sie, wie sagt man heutzutage so schön, sind sie safe. Aber das nächste Geschäftsjahr und die nächste Überprüfung der UEFA im nächsten Jahr stehen wieder an. Und Thomas Tuchel hat schon recht. Momentan gibt es keine Probleme. Der Verein kann auch im ruhigen Gewissen zumindest für das nächste Jahr erstmal wieder neue Spieler einkaufen. Aber dann kommt die UEFA wieder um die Ecke und dann werden sie wahrscheinlich wieder am 30.06.2018 oder am 29.06.2018 schnell nochmal wieder weitere Spieler verkaufen müssen, um die dann neu entstandenen Zwänge, das UEFA-FFP nicht verletzen zu wollen, um diesen Zwängen wieder gerecht zu werden.
Und das war das, was ich eigentlich mit müssen, weil sie eben ja auch die sportliche Qualität irgendwie aufrechterhalten müssen, meinte vorhin, denn wenn jetzt Paris quasi ihr Tafelsilber bis auf Neymar und Mbappé verkauft und die Mannschaft dadurch letztlich schwächt, dann hat das ja auch einen Rattenschwanz an Konsequenzen hinter sich, denn dann werden möglicherweise die hohen sportlichen Ziele nicht erfüllt. Das bedeutet dann wieder, dass was an Sponsoreneinnahmen reinkommt, das geht runter. Die Einnahmen aus TV-Geldern, die ja zum Beispiel in der Champions League zum Teil eben auch erfolgsabhängig sind, gehen runter. Also da sind dann wieder andere Zwänge, die dann auch noch zum Tragen kommen.
Ganz genau. Das hat also eine Kaskade negativer Effekte. Zieht das nach sich, das stimmt. Und ja, PSG hat einfach da ein ganz kapitales, strukturelles Problem. Oder ich hätte fast gesagt, einen ganz kapitalen Fehler gemacht. Klar, es ist nachvollziehbar, dass der Verein, um sein internationales Profil zu schärfen, um international bekannter zu werden, um dann tatsächlich vielleicht auch mal durch bessere Trikotverkäufe, Trikotverträge in der Zukunft auch viel mehr Geld durch gestiegene Trikotverkäufe etc. pp. Durch bessere Sponsoringverträge etc. pp. Mehr Geld zu verdienen. Dass aufgrund dieser Tatsache solche Spieler wie Neymar und Kylian Mbappé gekauft werden, aber finanziell zumindest kurzfristig war das jetzt nicht sinnvoll. Ich glaube, man kann da eigentlich in der Analyse zu keinem anderen Ergebnis kommen.
Was würdest du da jetzt draus schlussfolgern, weil du eben sagst, das war alles möglicherweise auch zu schnell, das war nicht sinnvoll. Ist das Projekt auf längere Sicht aus deiner Sicht dann so zum Scheitern verurteilt?
Tja, nicht zwingend. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt der Verein nicht jedes Jahr aufs Neue solche Unsummen für so wenige Spieler ausgeben wird. Ich glaube, das war eine einmalige Aktion und die hat man ja, wie ich es gerade lang und breit dargestellt habe, jetzt ausgleichen können auf Biegen und Brechen. Klar, okay, es müssen ja jetzt pro Jahr bis zum Auslaufen der Verträge dieser beiden Spieler jeweils weitere 130 Millionen Euro generiert werden. Wie das stemmen sein wird, frag mich nicht, Malte. Ich weiß es nicht. Was ich nur weiß ist, und darauf möchtest du ja hinaus, dass die PSG sich mehreren strukturellen Problemen gegenüber sieht, die nicht so einfach von heute auf morgen für den Verein zu lösen sein werden. Nämlich strukturelle Probleme, die sowohl im Verein selber begründet liegen, als auch in der Liga als insgesamt begründet liegen. Und wenn ich mit den strukturellen Nachteilen oder den strukturellen Problemen des Vereins mal beginne, dann würde ich sagen, dass der Verein zuvorderst jetzt erstmal das große Problem hat, dass es gar keine gleichmäßig teure Kaderstruktur gibt. Ein Großteil des Transferwertes beschränkt sich auf 2 Spieler. Das ist eigentlich schlecht. Also könnte man sagen, wenn jetzt PSG oder wenn ein Verein, und damit ist PSG ja nicht alleine, pro Jahr 250 Millionen Euro für neue Spieler ausgibt, ist das ja eigentlich nicht per se ein Problem. Das macht zum Beispiel Man City auch, das macht auch Manchester United, machen auch andere große Vereine. Nur der Unterschied bei diesen oder der Unterschied von PSG zu diesen Vereinen ist, dass die diese Summen in viel mehr Spieler investieren und die auch einen entsprechenden Kader haben, in dem jeder einzelne Spieler nicht alleine so teuer ist wie Kylian Mbappé oder Neymar, aber alle sind ungefähr gleichmäßig sehr teuer. Und wenn dann ein Verein wie Man City in die Verlegenheit käme, irgendwelche Einnahmen zu generieren kurzfristig, um dem FFP gerecht werden zu müssen, dann müssten die nicht 5 oder 6 Spieler, die jeder für sich nicht besonders viel wert sind, verkaufen, sondern die könnten dann 1 oder 2 Spieler sozusagen chirurgisch aus dem Kader entfernen, durch diese 2 Spielerverkäufe, sagen wir mal in der Summe, weil hypothetisch 150 Millionen Euro verdienen und hätten damit höchstwahrscheinlich ihre Probleme gelöst. Das kann PSG eben in der Form nicht. Bei denen konzentriert sich ein Großteil des Transferwertes eben auf 2 Spieler und der Rest ist eher so Beiwerk. Das ist schon mal echt ein strukturelles Problem in der Kaderzusammensetzung.
Der Preis für die Spieler ist das eine, das korreliert aber natürlich dann auch mit dem sportlichen Wert. Auch da ist ja dieses Gefälle in der Mannschaft dann deutlich zu erkennen. Und das trägt zu dem von dir eben angesprochenen strukturellen Problem ja letztlich auch noch bei.
Die beiden besten Spieler mit Abstand, nominell wie wahrscheinlich auch faktisch auf dem Platz, obwohl ich hinter die Personalie Neymar nach dieser WM mal ein Fragezeichen setzen möchte. Nein, es war Scherzbemerkung am Rande, aber die sportliche Qualität konzentriert sich insbesondere auf diese beiden Spieler, Neymar und Mbappé, so dass die Kaderstruktur sportlich als auch finanziell ziemlich unausgewogen ist. Wenn ich mich vom Kader mal löse, dann kommt als drittes hinzu, dass es auch gar keinen diversifizierten Sponsoring-Pool gibt. Das haben wir ja gerade auch schon besprochen. Mhm. Das Sponsoring ist sehr katarlastig und andere Firmen wie Nike und Ericsson beispielsweise, klar, die tragen auch was zu den Sponsoring-Einnahmen bei, aber eben sind deutlich, summa summarum, deutlich unterrepräsentiert gegenüber den Sponsoring-Einnahmen aus Katar. Und ein Verein wie PSG kann eben nicht von heute auf morgen neue interessante Sponsoren außerhalb Katars an Land ziehen, die dann gewillt sind, solche Beträge zu finanzieren oder bereitzustellen, die auch solche teuren Spieler wie Neymar und Mbappé alleine tragen könnten. Und dann gibt es noch eine überforderte bauliche Infrastruktur im Verein. Das Stadion ist bereits jetzt am Auslastungslimit, wird eventuell, vorhin bereits gesagt, bis 2024 für Olympia ausgebaut, aber das sind alles ungelegte Eier. Da ist also auch kurzfristig nicht viel zu wollen. Also der Verein hat im Gegensatz zu solchen finanziell viel abgerundeter und auch sportlich viel abgerundeter dastehenden Giganten wie Man City, Man United, Juventus Turin und einfach alteingesessenen Vereinen, Bayern München auch, die einfach insgesamt viel runder dastehen, hat er einfach strukturelle Nachteile in sich, die er nicht von heute auf morgen lösen kann.
Und dazu kommen dann auch noch die strukturellen Nachteile der Liga, der Ligue 1.
Die Ligue 1 ist trotz aller Aufholbemühungen einfach international noch keine auf europäischem Niveau konkurrenzfähige Liga. Weder generiert die Ligue 1 insgesamt genug Einnahmen, also insbesondere nicht durch TV-Rechte oder durch Spielbetriebe, noch ist sie international sportlich attraktiv genug, um auch auf Dauer Stars jenseits der Möglichkeiten des Gehaltschecks dahin zu locken. Wenn ich ein vielversprechendes junges Talent bin und ich die Wahl habe, dann gehe ich, glaube ich, viel eher in die Premier League, wo die sportliche Herausforderung, die sportliche Qualität insgesamt, einfach auch unabhängig vom konkreten Verein, viel höher ist als in der Ligue 1. Als dass ich in die Ligue 1 gehe. Ist er denn eben, ein Verein wie PSG lockt mich mit einem großen Gehalt, was dann eben wieder viel Aufwand und das hat dann eben wieder die zufolge hat, was dann eben wieder die Probleme mit dem FFP zufolge hat. Das heißt also, PSG ist sowohl was die Einnahmesituation aufgrund der TV-Rechte und der Spielbetriebsumsätze, die einfach im Verhältnis zur Bundesliga und zur Premier League. Ich könnte das jetzt alles mit Zahlen hier darlegen, musst du mir nur sagen, wenn du das möchtest. Ansonsten bleibst du erstmal bei dieser allgemeinen Einschätzung. Ist das einfach nicht konkurrenzfähig. Als auch, was die sportliche Qualität der Liga angeht, hat PSG einfach strukturelle Nachteile.
Also kann man letztlich unterm Strich sagen, PSG ist dem eigenen wirtschaftlichen Korsett und der Ligue 1 viel zu schnell entwachsen, weil eben von außen aus Katar Geld reingekommen ist und weil man sich sportlich ja letztlich auch dann aufgrund dieser Basis so sehr verstärkt hat, dass man meilenweit vor der Konkurrenz ist. Also das sind ja noch größere Abstände letztlich als beispielsweise in der Bundesliga mit Bayern München, die ja auch weit vor dem Rest stehen, aber in Paris und in Frankreich ist es noch deutlicher.
Ganz genau. Also die Bayern stehen ja vor allen Dingen sportlich weit vor dem Rest. Klar, das korreliert immer mit dem Finanziellen sehr, sehr stark. Das stimmt. Also dieser alte Satz, Geld schießt keine Tore, ist nur im wörtlichen Sinne richtig. Das Geld schießt so lange keine Tore, solange es auf der Bank liegt. Normalerweise ist es natürlich so, dass ein hoher sportlicher Erfolg auch stark mit einem hohen finanziellen Erfolg korreliert, beziehungsweise eine hohe sportliche Kraft stark mit einer hohen finanziellen Kraft korreliert. Aber das ist selbst bei den Bayern in der Bundesliga noch viel weniger deutlich ausgeprägt der Fall, als das bei PSG in der Liga ist. Du hast absolut recht, Malte, wenn du so zusammenfasst. PSG ist innerhalb viel zu kurzer Zeit aufgrund künstlicher Geldtransfusion eines Emirats, eines arabischen Emirats, das sich in den Kopf gesetzt hat, nach dem Kauf 2011 dieses Vereins, dem Emirat gehört ja 100%, beziehungsweise der einem seiner Investmenttöchter gehört der Verein zu 100%, das sich in den Kopf gesetzt hat, dort international schnell mit viel Geld Erfolg zu kreieren. Aufgrund dieser Tatsache ist der Verein sowohl in sich selbst als auch der Liga viel zu schnell entwachsen, den Möglichkeiten viel zu schnell entwachsen, ganz genau.
Und so ist dieses Beispiel Paris Saint-Germain also zu bewerten, wenn wir das in Relation zum Financial Fairplay setzen und diese gesamte Problematik mal aufdröseln. Das haben wir heute gemacht hier bei meinsportradio.de. Wir haben uns um das Financial Fairplay zum zweiten Mal gekümmert nach den Grundlagen. Dann also heute das Exemplar Paris Saint-Germain genau durchgesprochen. Und beim nächsten Mal, wir werden noch weiter auf das Financial Fairplay eingehen. Dann schauen wir mal auf den internationalen Vergleich. Denn wie stellt sich denn Paris Saint-Germain und auch die finanzielle Zukunft im Vergleich mit anderen europäischen Topclubs da? Und wir beim nächsten Mal über das Financial Fairplay mit Alexander Pellengar sprechen. Dann sprechen wir auch über Bayern München und Manchester United. Denn da trifft das, was über Paris gesagt wurde, eben, dass sie zu schnell entwachsen sind, dass sie eben durch künstliche Geldzuschüsse eben dann der Konkurrenz enteilt sind, eben nicht zu, weil da Sachen gewachsen sind über viele Jahre und Jahrzehnte. Das beim nächsten Mal hier bei meinsportradio.de, wenn es ums Financial Fairplay geht. Alex, vielen Dank für heute.
Sehr gerne, Malte, hat mir Spaß gemacht.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.